Ich darf euch alle auch ganz herzlich grüßen nach meiner Urlaubszeit. Wir hatten eine sehr schöne Zeit verbracht, haben euch natürlich alle auch sehr, sehr vermisst. Aber ich sehe, dass ihr sehr treu geblieben seid, dieser Gemeinde hier gekommen und die Arbeit getan, so dass ohne Unterbrechung alles weiterging. Super. Mit dieser Einstellung, ja, mit diesem Leben kann Gott Gemeinde bauen. Und ich bin so richtig glücklich, dass ich hier in dieser Stadt sein darf, obwohl die Hitze mir ein bisschen zu schaffen macht, so wie euch auch, ja, dass das schon anhaltend sehr, sehr lang ziemlich warm ist. Ich komme auch sehr schnell ins Schwitzen und daher merke ich das dann schon ein bisschen als Belastung. Aber trotzdem, mit dem Herrn bin ich sehr, sehr glücklich und freue mich, dass Gott uns berufen hat, hier in dieser Stadt den Glauben zu leben. Und ihr seid mit dabei. Gott hat euch erwählt. Gott hat euch gerufen. Gott möchte mit euch Gemeinschaft haben und Gemeinde auch bauen. Und ich will uns heute Morgen in einer Predigt auch zeigen, die Grundlage, warum Gott Gemeinde heute noch bauen will und kann. Die Grundlage des Evangeliums ist auch mit dem heutigen Abendmahlsgottesdienst zu verbinden. Und zwar geht es um den Tod und um die Auferstehung Jesu Christi. Und da haben wir einen Text aus Markus Kapitel 15 ab Vers 25. Und in diesem Text werden wir einiges entdecken, was wir vielleicht früher schon mal gelesen haben und vielleicht auch uns aufgefallen ist. Und ich fange an. Es war die dritte Stunde, als sie ihn, also Jesus, kreuzigten. Und eine Aufschrift gab seine Schuld an, der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Ach, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und sagten untereinander: Anderen hat er gerettet und geholfen, und selbst kann er sich nicht retten. Der Christus, der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben können. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, beschimpften ihn. Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema abasstani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Wir wollen jetzt sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme, dann hauchte er seinen Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in 2 Teile, von oben bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und Joes, sowie Salome. Sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Also wir sehen hier eine ganz bewegende Erzählung über den Tod Jesu. Und wir sehen hier das Kreuzgeschehen und die ganzen Umstände, die dazu beigetragen haben. Und auf dem Kreuz oben war eine Aufschrift angebracht, König der Juden. Das heißt, er wurde dafür verurteilt und ans Kreuz genagelt, um zu sterben, weil er sagte, er ist von Gott gekommen, um ein Königreich hier auf Erden aufzurichten. Und er wurde gefragt, bist du der König dieses neuen Königreichs? Und er sagte, ja, ich bin Gottes Sohn. Das Königreich besteht jetzt nicht aus dieser Materie, die wir hier sehen und erleben, sondern das Königreich besteht im Geist der Wahrheit und des Lebens und der Kraft, die aus Gott kommt. Also er hat klar definiert, dass das Reich Gottes jetzt nicht diese Veränderung auf dieser Welt darstellt, wenn man kann den Garten ein bisschen schöner gestalten, die Straßen, die Wälder, alles kann man schöner machen, aber das ist nicht die Veränderung, die Jesus gebrauchte, um zu sagen, was Reich Gottes ist, sondern Jesus sagte, die Veränderung wird im Menschen sein, wenn Gott bei ihm wohnt. Und das passierte. Deswegen ist er ans Kreuz gekommen. Und da sehen wir, um das Kreuz rum versammelten sich Menschen, viele Zuschauer, ja, viele, die dabei standen, neugierige Leute. Wir sind ein bisschen Autobahn gefahren in unseren Ferien und da sind wir auch in die Staus reingekommen und da haben wir die Gaffer auch gesehen, ja, die den ganzen Verkehr aufgehalten haben. Die standen da, nur weil ein parkendes Auto mal rechts angehalten hat. Jeder wollte gucken, was machen die Insassen. Ja, also ganz merkwürdiges Verhalten. Ja, und hier waren die Leute auch versammelt, zu fragen, was passiert dort. Und ganz übel haben sie ihn beschimpft. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab von dem Kreuz. Rette dich selber. Du hast vom Tempel gesprochen, der in 3 Tagen wieder aufgebaut wird, wenn er zerstört wurde. Du hast davon geredet. Jetzt zeig mal all deine Kraft, die in dir ist. All deine Möglichkeiten. Zeige sie uns. Und sogar von diesen Männern, die hier und hier neben dem Kreuz hingerichtet wurden, sogar diese Männer schimpften auf Jesus. Ja. Und verurteilten ihn. Und in dieser Situation der Bedrängnis, wir wissen, das war auch eine andere Predigt, wo wir vom Schächer am Kreuz gesprochen haben, wir wissen, wie Jesus damit umgegangen ist, weil er dem einen zugesprochen hat, er wird aufgrund seines Glaubens, wird er mit Jesus im Paradies Gottes sein. Aber vorausging dieser Spott über Jesus. Und wisst ihr, manchmal sehe ich darin die Haltung dieser Menschheit, unserer Gesellschaft. Eigentlich, was bedeutet so ein Kreuz? Was bedeutet Jesus? Wer ist Jesus? Ja, man findet sich wieder eigentlich in der gleichen Gesellschaft derer, die zuschauen, derer, die spotten, derer, die nicht verstehen, warum Jesus ans Kreuz genagelt wurde, um einen Preis zu bezahlen. Und heute haben wir Abendmahl und wir sprechen auch über den Preis, den Jesus bezahlt hat, damit wir Abendmahl heute halten können und dürfen. Wir sprechen über diesen Preis, den er bezahlt hat, damit Sünde vergeben werden kann und vergeben wird. Wir sprechen über den Preis, dass der Geist Gottes gekommen ist, um das Fleisch zu überwinden. Wir brauchen nicht im Fleisch zu leben, also im weltlichen Geist, sondern wir können auch mit dem Geist verbunden leben und von Gott geführt werden durch die Bibel, mit dem Wort Gottes. Ja, und dann passiert eines, was merkwürdig auch in der Bibel zu lesen ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie Jesus gefühlt hat, von Gott verlassen zu werden? Kann sich das jemand überhaupt vorstellen, was es heißt, von Gott verlassen zu sein? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wir können es gar nicht verstehen, was es heißt, wie Jesus gebetet hat, von Gott verlassen zu sein. Und lasst mich eines sagen, bei Jesus ist das passiert, aber bei dir oder mir wird sowas nicht passieren, weil Gott uns nicht verlassen wird. Gott will uns auch nicht verlassen, sondern Gott hat den Preis bezahlt. Das gilt, das ist wie eine Unterschrift und ein Vertrag. Er hat diesen Preis bezahlt, dass er uns niemals aus der Hand geben wird. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wenn wir das verstanden haben, dann sind wir gerne in der Gemeinde. Wenn wir das Evangelium lieben als eine Antwort Gottes für unser Leben, kommen wir gern, um Gott zu dienen. Und dann geht's jetzt weiter. Wer ist Jesus? An dieser Frage entscheidet sich mein Leben. Es geht nicht darum zu wissen, in der Bibel steht was, in der christlichen Gemeinschaft habe ich was gehört. Darum geht es gar nicht, sondern Gott nimmt uns ganz persönlich und ernst. Wer ist Jesus für mich? An der Stelle, wo Jesus die Taufe empfangen hat, hörten die Anwesenden die Stimme, dieses oder du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Zu wem hat Gott sowas schon gesagt? Allein zu dem, der gebetet hat in dieser schwierigen Stunde, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zu dem hat Gott gesprochen, dies ist mein geliebter Sohn. Glaubet an ihn. Ja. Jesus ist also der, den Gott bestätigt. Es laufen viele Heilsbringer durch die Stadt und durch die Welt, ja, die nicht bestätigt sind. Aber hier haben wir Jesus. Und Gott bestätigt ihn. Und wer ist Jesus? Wenn wir uns mit diesem Namen, mit dieser Person auseinandersetzen. Wer ist Jesus? Und jetzt kommen wir auf den Inhalt zu sprechen. Das ist der, der zu seiner Zeit aufgetreten ist und gesagt, ich aber sage euch. Und die Menschen standen um ihn herum fassungslos, weil sie sagten, so hat noch nie ein Mensch geredet. Sie standen da und wollten hören, weil das, was Jesus gesagt hat, ich aber sage euch, als ob das aus dem Herzen Gottes kommt, als ob Gott jetzt redet. Jesus verkörperte die Sprache Gottes und brachte diese Worte in die Gesellschaft hinein. Und da hören wir ein bisschen mal hin, was Jesus gesagt hat. Ich aber sage euch, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes, nach Lukas 12, Vers 18. Er sagt, hört mal gut zu, was ich euch sage. Es geht nicht darum, was wir glauben, ob es jetzt falsch oder richtig ist, sondern ob wir auf das, was Jesus sagt, eingehen. Und das hat er gesagt. Er wird uns bekennen. Das ist fest. Was hat er noch gesagt? Lukas 19, Vers 26. Und jetzt kommen wir zu einem Schlüsselvers. Ich liebe diesen Vers, weil er viel und auch wenig aussagt. Und manch einer kann was anfangen, ein anderer nicht. Aber Jesus sagte, ich sage euch, und er stand Menschen gegenüber. Und was hat er gesagt? Wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Ein schwer verständlicher Vers, denn der, der etwas darstellen will, der etwas repräsentiert, sagt, Gott gibt mehr. Und ein anderer sagt, ich habe ja nichts, ich kann ja nichts, ich weiß ja nichts und ich halte mich auch raus aus der Sache mit Gott, sagt Jesus, dem wird das genommen. Und habt ihr euch die Frage gestellt, eben bei dem zweiten Teil, wieso wird dem was genommen, der nichts hat? Na, Gott sieht es anders. Gott sieht, dass jeder was hat. Nur die Einschätzung, wie ich zu mir bin, ist dann sehr zu meinem Ungunsten ausgefallen, zu meinem Nachteil, weil ich sage, ich kann ja nicht, ich habe ja nicht. Und dahinter steht vielleicht, ich will ja nicht. Machen wir uns mal Gedanken drüber. Ja? Aber Jesus sagt, ich sage euch, von dem, der da behauptet, ich kann nicht, ich mag nicht, ich weiß nichts, ich verstehe nichts, sagt Jesus, es wird ihm auch das genommen, was er hat, auf was er sich beruft, um zu sagen, ich habe nichts. Sogar das wird ihm genommen in der Ewigkeit. Ernste Worte hat Jesus gesprochen und die Menschen standen da, als ob Gott jetzt redet. Und plötzlich wussten sie, Jesus ist einfach der Sohn Gottes, der jetzt im Auftrag des Vaters zu uns redet. Was hat er noch gesagt? Ich sage euch, Matthäus 12, Vers 6, hier ist Größeres als der Tempel. Die Leute sahen ihn an, er hat gesprochen und dann spricht er, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was da heißt Barmherzigkeit, will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Ja? Jesus sagt, hört mal hin, ich sage es euch. Ja? Und zwar waren die Jünger Jesu angeklagt gewesen von den Schriftgelehrten und Pharisäern, weil sie am Sabbat etwas getan haben, wo die Pharisäer sagten, das ist verboten, das ist Sünde. Da kommt Gottes Zorn auf euer Leben, wenn ihr das macht. Ja? Und Jesus sagte, Moment einmal, wie ist es in der Bibel? Habt ihr euch nicht erinnert, sogar die Priester, die am Sabbat Dienst tun mussten, um vor Gott zu erscheinen, die sind sogar Sabbatbrecher geworden, weil sie durch ihren Dienst Sachen tun, die am Sabbat verboten sind. Stellt euch vor, das hat Jesus gesagt. Ja? Und dann sagte, hier ist aber mehr, also der redet, wie der Tempel, wo die Priester kommen, um Dienst zu tun. Ja? Und es liegt an dem Herzen, die Unschuldigen habt ihr verurteilt. Wenn ihr wüsstet, wie Gott ist, dann hättet ihr Barmherzigkeit ausüben sollen, statt Opfer einzufordern. Da redet Jesus im Auftrag des Vaters. Ja, wer ist Jesus? Es ist so interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Wer ist Jesus? Hat er nicht auch gesagt, übrigens, das gilt auch heute noch. Ich sage euch, sagt Jesus. Wer ist Jesus? Er redet Gottes Stimme. Ich sage euch, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen an dem Tag des Gerichtes von jedem unnützigen Wort, das sie reden. Aus deinem Mund wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Hat Jesus das so gesagt? Ja, er hat es so gesagt. Ja, dass das unnützige Reden ist jetzt nicht, dass man über eine Sache sich austauscht, über im Urlaub ist und die schönen Seiten dieser Welt betrachtet und sich daran freut. Das ist nicht unnütziges Reden. Aber unnütziges Reden ist, wenn man davon redet und Behauptungen aufstellt, die außerhalb von meiner Person sind, die mich nicht mehr betreffen, sondern einfach Argumente, mit denen ich mich nicht mehr identifiziere. Das ist unnütziges Reden. Ja? Sondern Gott will Wahrhaftigkeit. Das heißt, was wir sagen, mit dem identifizieren wir uns auch. Und manchmal ist es besser, dass man etwas sagt, wie man denkt, damit man zum Nachdenken gebracht wird, wenn einer sagt, das verstehe ich jetzt nicht ganz, dass man zum Nachdenken kommt, als etwas zu sagen, was ich nicht meine. Ja? Und darüber spricht Gott, dass unser Ich, unsere Persönlichkeit Schaden nehmen wird und zusätzlich noch die Verantwortung dafür zu tragen ist, wenn die Stunde Gottes gekommen ist. Und was hat er noch gesagt? Markus 13, 37. Ich aber sage euch, wachet. Wachet, ja? Wir kommen ganz schnell in ein Schlafen, in einen Dämmerzustand hinein, weil wir die Augen verschließen vor den Wegen, die vor uns liegen. Das sagen wir Gott lieber nicht. Ja, ein Autofahrer kommt in höchste Gefahr, wenn er beim Fahren die Augen zumacht. Ja, der bringt sich, aber auch andere in höchste Schwierigkeiten. Und Jesus sagt nichts anderes. Er sagt nur, in deinem Leben wache. Warum? Weil Gott immer da ist. Deswegen, ja, wenn wir schlafen, haben wir von Gott nichts erlebt, ja? Wachen heißt, Gott ist immer da, ja? Und mit ihm gehen wir. Und da sehen wir auch das Letzte, was ich hier noch anführen will, wo Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde, als es um den Tempel ging. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus am Kreuz? Er hat gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das ist ein Gebet der Tiefe und des Schmerzens. Ja, bei uns ist es jetzt nicht so, dass Gott uns verlassen hat. Ja, bei uns unterscheidet Gott zwischen der Sünde, die wir getan haben, und zwischen dem kaputten, rebellischen Geschöpf oder unser Leben, das er liebt und das er retten möchte. Er unterscheidet zwischen der Sünde und dem Sünder. Er hasst die Sünde, liebt aber den Sünder. Ja, das ist auch unser Denken. Ja, dass wir wissen, Sünde passiert. Aber den Sünder darfst du nicht verurteilen. Und, ja, verdammen. Wie war es bei Jesus? Mein Gott, war sein Gebet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment, wo er so gebetet hat, war tatsächlich eine Trennung zwischen dem Vater und dem Sohn vollzogen. In dem Moment hat er all die Schuld, die Sünde, die Last dieser Welt. In dem Moment hat er alles, was in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft an Sünden passieren, auf sich genommen. Und er wusste, ein Sünder kommt nie in die Gegenwart Gottes. Das wusste Jesus. Und in dem Moment betet er, mein Gott, warum hast du mich jetzt verlassen? Die Kraft und die Stärke Und die Schwere dieser Sünde lastet so auf mir. Ich habe die Verbindung zu dir verloren. So hat Jesus gebetet, damit der Preis bezahlt wird für neues Leben. Ja, und der Apostel Paulus sagt es im 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Stell dir vor, ja, Sünde bringt uns nicht in die Hölle, wenn wir sie bekennen, vor Gott. Ist das eine gute Nachricht? Was meint ihr? Sünde bringt uns nicht in die Hölle, wenn wir sie vor Gott bekennen. Ist eine gute Nachricht, ja? Und Jesus, der von keiner Sünde wusste, wurde in die untersten Tiefen der Erde hineingereicht und das Totenreich. Die Hölle konnte ihn nicht festhalten, denn am dritten Tag ist er ja auferstanden und hat sich lebend gezeigt. Ja, er war gerecht, sein Platz war nicht in den untersten Orten der Erde. Er war der Gerechte, deswegen kann Jesus auch von der Hölle was erzählen, weil er dort war. Er kann die Wahrheit über die Hölle sagen, weil er dort war, um auferweckt zu werden, weil er keine Sünde hatte. Er hat nur die Sünde in den Tod gebracht, ja, damit Erlösung für uns möglich ist. Das tut Gott mit niemanden von uns, dass er uns so völlig mit unserer Sünde alleine lässt und uns der Hilflosigkeit überlässt. Jesus hat den Preis bezahlt, ja. Aber uns lässt Gott nicht alleine. Es gibt ja ein paar Leute, und jetzt will ich jetzt niemanden von uns ansprechen, sondern nur allgemein sagen, ja, es gibt Leute, die ihr altes Leben sehr, sehr lieben. Sehr lieben. Und genau da kommt Gott, um Veränderung herbeizuführen. Und Gott greift manchmal ein, indem dass er ein Leben verändert. Ja? Und die Personen sind nicht bereit, darauf zu reagieren, sondern vielleicht sogar mit Zorn gegenüber Gott sich dem neuen Leben entgegenstellen. Aber es muss so sein. Ja? Denn das, was Gott verwirft, das müssen wir ablegen. Und das, was Gott uns gibt, müssen wir aufnehmen. Ja? Denn Jesus hat von sich selber auch gesagt und prophetisch auch für die Welt, ja, sagte Johannes 12, Vers 24, Amen, Amen, ich sage euch, wieder um diese Worte, ich sage euch, das Sprachrohr Gottes, die Stimme Gottes sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Da hat Jesus von seinem Tod und Auferstehung gesprochen. Ja, das hat Jesus auch so gesagt. Deswegen gehört das alte Leben abgegeben. Ja, wir brauchen es nicht pflegen, und ins Museum tragen, immer anschauen, immer bewundern, was ein Leben wir haben. Das gehört in den Mülleimer. Neues Leben gehört in der Kraft Gottes, im Heiligen Geist. Ich möchte euch heute noch über die Susi ein Zeugnis geben und die Susi euch vorstellen. Es ist eine ganz interessante Frau, die ungefähr 30 Jahre in einer Gemeinde Klavier gespielt hat, den Lobpreis geleitet und wurde immer hingegebener in ihrem Dienst an den Herrn. Und 2005 bei einer Untersuchung beim Arzt hat sich herausgestellt, dass sie eine Diagnose bekommen hat, an Parkinson erkranken wird. Ja, diese Diagnose. Und sie hat sich, sie war so getroffen in ihrem Leben, sie hat die Welt nicht mehr verstanden, wurde zornig, hat mit Gott geschimpft: Gott, wieso passiert mir sowas? Du weißt ja, 30 Jahre habe ich gespielt. Und dann kommt Gott zu ihr und sagt: Junge Frau, liebe Schwester, weißt du was? Ich will dein Herz haben, nicht deine Finger und Hände. Ich will dein Herz gewinnen. Die war so überwältigt von dieser Stimme, dass sie ihre Situation angenommen hat. Und dann hat sie sich Gedanken gemacht, wie es weitergeht, und hat ihre Krankheit getragen, immer mit der Hilfe des Herrn. Und 13 Jahre jetzt später hat ihr Arzt gesagt: Na ja, sie ist immer noch erkrankt, und die Diagnose oder die Untersuchungen zeigen, dass die Krankheit Fortschritte gemacht hat. Aber diese Frau ist innerlich sehr glücklich. Ja? Und dann hat sie den Herrn gefragt: Wenn ich jetzt nicht mehr mit meinen Fingern dir dienen soll, in der Gemeinde als Lobpreisleiterin, was soll ich dann machen, Herr? Und da hat ihr der Herr gesagt: In diesem Zustand erlebst du mich auf einer anderen Art und Weise. Schreibe dann deine Lieder und andere werden sie singen. Ja? Und es ist eine neue Qualität der Hingabe, die diese Frau erlebt hat, weil Jesus sagte zu ihr: Ich will dein Herz haben, dein Leben haben. Ja? Und sie dachte, mit ihrer Kunst kann sie Gott so nahe kommen und so dienen und so beeindrucken, dass das ausreicht. Und Jesus sagt: Wahrlich, ich sage dir, ich will dein Herz haben. Ich will dein Herz haben. Ja? Und nicht deine Kunst. Und das veränderte ihr Leben. Heute macht sie alles ein bisschen langsamer. Sie kann auch die Muskulatur nicht mehr so gut bedienen. Wenn sie unter Leute ist in der Gesellschaft, muss sie sich dazu zwingen, zu lächeln, weil das nicht mehr automatisch geht. Alles ist langsam geworden. Jeder Schritt muss langsamer bedacht werden. Ja, manchmal mag sie auch die Öffentlichkeit nicht, weil sie sich unsicher fühlt. Aber sie ist mit dem Herrn und sagt: Wir lernen Geduld, weil Gott viel Geduld mit uns hat. Und Gott segne euch. Ich hoffe, es war heute für jeden was dabei, weil Gott einfach gut ist. Lass uns jetzt ins Gebet gehen. Wir haben einen herrlichen Gott. Ihm sollten wir gehören. Er will unser Herz haben. Und vielleicht haben wir heute diesen Schritt noch nicht getan. Ich muss es jeden Tag machen. Herr, ich gehöre dir. Vielleicht haben wir heute diesen Schritt noch nicht getan, dass wir gesagt haben: Mein Herz gehört Jesus. Dann tun wir das jetzt. Halleluja.